Ihr hört gerade das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland oder einem anderen freien Radiosender. Und das Thema unserer heutigen Sendung lautet Österreich bzw. die Rechtsentwicklung in Österreich. Uns wurden drei Romane vorgestellt. Der erste von Julia Jost, Wo der spitzeste Zahn der, der Karawanken in den Himmel fletscht. Dann Wir bleiben noch von Daniel Wisser und zuletzt Salonfähig von Elias Hirschel. Meine erste Frage an die hier versammelten Rezensenten wäre ein bisschen allgemein. Was haben euch die Bücher, die ihr gelesen habt, über die Milieus und die Protagonisten dieser Rechtsentwicklung in Österreich gesagt? Wie wird das beschrieben? Vielleicht fängt die Ursel an.
Ja, weil ich habe das Buch, wo das am weitesten zurückgeht, nämlich 1994 und Ende der 80er Jahre, da wird auch drauf zurückgeblickt und man sieht, was in Kärnten da für ein Milieu war, wo ja Jörg Haider groß wurde, wo die FPÖ, die Kickl-Partei, groß wurde und wo eben viele alte Nazis da waren, die sich da getroffen haben. Berühmt wurden ja immer diese SS-Treffen auf dem Ulrichsberg. Und das war eben die Stimmung und die wird auch hier geschildert, dass das dass eben vor allem eine rechte, braune, völkische Tradition, der überlebt hat, auch in der Abgrenzung des Kärntens, des österreichischen Kärntens vom slowenischen Kärnten, das spielt auch eine Rolle. Es geht auch sehr stark um die Sprache, um die Ortstafeln, das war ja eine große Diskussion damals, ob die Ortstafeln wirklich auch slowenisch sein sollen oder nur österreichisch, also deutschsprachig. Und von dort aus hat sich die Rechtsentwicklung fortgesetzt eben. Ne? Mein Buch spielt, weil wir es jetzt gerade von Internet so in der Pause zwischendrin hatten, spielt noch vor der Zeit des Internets, vor der Zeit des Smartphones. Also es geht sehr direkt zu. Die SS-Anhänger treffen sich direkt, haben ihre Parolen auf dem Messer stehen. Da steht dann drauf, meine Ehre heißt Treue, die SS-Parole. Und meine Ehre heißt Treue zum Völkischen, ja.
Da war der Stammtisch noch was wert. Ja, ja. Jetzt trifft man sich in WhatsApp-Gruppen. Ja, bei Daniel Wisser, Wir bleiben noch, da wird ja diese Entwicklung innerhalb dieser Familie gezeigt. Ne? Das geht durch vier Generationen, die Familie. Und man sieht eben, wie nach und nach alle, die irgendwie unzufrieden mit ihrem Leben sind, ja, die Hausfrau geworden sind und das wahnsinnig akribisch ausüben, aber furchtbar unzufrieden sind oder die irgendwie das Gefühl haben, ja, jetzt kommen da Fremde rein in dieses Land, so wie es auch in Deutschland war, das will ich nicht und so, wie die nach und nach eben alle zu Rechtswählern wurden, wie die auch so aus persönlichem Protest zum Teil ja dann schon in den 80ern Waldheim wählen oder so, einfach weil sie auch mal diesem patriarchalen Vater eins auswischen wollen oder einfach, weil sie mal was anders machen wollen, als immer gemacht wurde. Und man liest in diesem Buch, also es gibt auch viele U-Bahn-Gespräche oder Kneipengespräche oder so, wo man immer so die Stimmung, die in Wien 2018 so herrschte, auch sehr gut raushört. Ja. Und es fallen in diesem diesem Buch in vier Generationen Sätze, wo ich glaube, sich ungefähr jeder drin wiederfindet. Jeder hat solche Sätze schon mal gehört oder womöglich selbst schon gesagt. Ja, ich glaube, deswegen ist das auch ein Bestseller geworden in Österreich.
Ja, mein Buch, also Salonfähig von Elias Hirschel, hat keine historische Tiefendimension, wie das jetzt bei dem Karawankenbuch eventuell der Fall ist, wo man da auch noch vielleicht fragen könnte, ob das nicht auch eine österreichische Archaik ist, ja, die da so drin ist, als eine echte historische Sache. Auch nicht jetzt eine lange Familiengeschichte, in der sich die große Geschichte drin spiegelt. Es ist eine Satire, die ein bestimmtes Milieu aufs Korn nimmt Und daher sind die Protagonisten alle natürlich sehr stromlinienförmig. Also diese Jugendklique, was man ja bei Sebastian Kurz selber auch kennt, dass der da irgendwie seine Freunde aus der Jugendklique da in Position gehievt hat. Das ist auch hier bei diesem Protagonisten der Fall, wobei der ja gar nicht so erfolgreich ist. Ja? Nicht mal der Kanzlerkandidat Julius Varga, der immer sein Kommen ankündigt, der taucht nie auf bei denen. Immer ist irgendwie diese Abteilung im Wartezustand und wartet irgendwie auf das Erscheinen des Julius Varga. Und die sehen ihn nur in den Medien, im Internet und so weiter. Und eben seine Blumen werden gegossen. Ich habe vorher diesen Begriff Erfahrungsarmut benutzt. Das ist auch einer von Walter Benjamin, wo er so einen Zustand vom modernen Menschen beschreibt und eigentlich auch als Voraussetzung fungieren kann, dass totalitäre Ideologien da mit eigentlich ein leichtes Spiel haben bei Leuten, die so disponiert sind. Also das sind dann Szenen im Roman, wo der Protagonist mit einem Zeitzeugen einer KZ-Gedenkstätte spricht und dem erklärt, wir sorgen dafür, nie wieder Faschismus, weil wir die Rechten irgendwie mit in die Regierung nehmen und die zähmen, damit denen auch irgendwie die Kanten abgeschliffen werden, damit die nichts Böses anstellen. Mhm. Also auch wieder so Argumente, die man x-mal gehört hat. Ja. Aber wie wenig die dann auch gegen die Hetze, gegen Migranten zum Beispiel gewappnet sind, Das sieht man allenthalben, ja, und dann auch anfällig irgendwie für diese Freiwild-Propaganda, das fand ich eben auch noch so ein Highlight. Also das ist eine satirische Milieuzeichnung, die Figuren sind alle Charaktermasken und Frauen sind auch nur am Rande, dazu kommen wir, glaube ich, auch später noch.
Ja, ich meine, das wäre jetzt meine Anschlussfrage, wäre im Grunde, welche tragenden Säulen sich eigentlich oder lassen sich tragende Säulen abbilden in den Texten, die ihr gelesen habt, von diesem sich jetzt rapide ausbreitenden rechten Gedankengut? Also setzt sich das zusammen, wie man überall liest, aus gegen also Fremdenfeindlichkeit, Rassismus sowieso, dann Antifeminismus, Gender und Queerhass, also bei dir, Ursel, in dem Buch, ist das, glaube ich, ein thematischer Strang auf jeden Fall, oder wird das in irgendeiner Weise gewichtet, oder welchen Eindruck hat man beim Lesen von dem Buch? Was ist das, ich sage es mal, das Schlimmste, was die Menschen also zum Daniel, Kreuz auf der rechten Seite
bei bringt? Daniel Wisser ist eigentlich vor allem von Rassismus die Rede und vor diesem, also er sagt mal, die Leute möchten eigentlich, dass es anderen schlechter geht, nicht, dass es ihnen selbst besser geht. Nein, anderen sollen es schlechter gehen, dann sind sie schon zufrieden. Und das beziehen sie vor allem auf die Einwanderer, also auf die Leute, die jetzt dann 2015 auch in Österreich halt gekommen sind aus dem Syrienkrieg. Und Davon ist ganz viel, darüber wird geredet, das treibt die Leute angeblich zum Rechtswählen und so weiter. Ne? Wobei, was ich ganz gut finde, also es gibt einen Onkel, der wird der Bimbo genannt, und zwar schon immer. Der Onkel ist auch schon älter. Und also da sieht man auch, und der ist halt so ein bisschen dunkler, ja, und da sieht man, dass dieser Rassismus ist keine neue Erfindung jetzt, weil 2015 irgendwelche Leute fliehen mussten, sondern dieser Rassismus, der schlummert oder grassiert da natürlich auch schon vorher.
Also bei meinem Buch, das spielt ja deutlich vor 2015, nämlich 1994, da geht es sehr stark um völkische Tradition. Also wir Kärntner sind das Volk, das hier schon immer war. Wir haben unsere Trachten, die wir schon immer hatten. Wir haben die Geschlechterrollen, die wir schon immer hatten. Und wir setzen uns ab gegenüber denen, die man in Österreich Tschuschen nennt, nämlich die angrenzenden jugoslawischen Länder. Also das Buch spielt ja zur Zeit der Jugoslawienkriege. Also der Bosnienkrieg ist gerade vorbei. Diese Luka, die Freundin der Ich-Erzählerin, ist Bosnierin, ist mit ihrer Familie aus Bosnien geflohen. und wird entsprechend jetzt so behandelt. Also wir sind wir, ja. Mhm. Make Österreich great again. Ja. Also das ist der Traditionsstrang, mhm. den man jetzt in USA wieder sehr deutlich sehen kann. Mhm. Also es gibt einfach Leute, die für sich beanspruchen, die entscheidende Gruppe in dem Land zu sein, mhm. und das Land zu repräsentieren, die DNA des Landes zu sein.
Aus deiner Besprechung habe ich schon gehört, dass das recht gleichgewichtig gegen Homosexuelle, gegen irgendwie...
Ja, gegen alles, was
irgendwie die Norm oder diese völkische Idee...
Und die Kirche spielt da noch eine große Rolle, die sie wahrscheinlich in euren Büchern nicht mehr so spielt, oder?
Nee, Kirche kommt hier gar nicht mehr vor.
Ja.
Das also ist interessanterweise auch bei den Christsozialen nicht besonders. Ja.
Also da könnte ich jetzt wieder die Bemerkung anschließen, dass das abgelöst wird durch die Geschehnisse im Internet, während 1994 die Kirche noch präsenter Ordnungsfaktor und gestaltende Gewalt ist das Internet dann eher jedenfalls tritt ein bisschen in den
Fokus. Also es gibt eine sehr schöne Stelle, wo im Internet das Parteigrundgedankengut präsentiert wird. Und es hat auf humoristische Weise, wie die schreiben, die junge Mitte, über Linke, da steht dann Folgendes im Internet, in Klammer immer dann das Symbol, zerfetzen sich gegenseitig. Vor Lachen, weinende Smiley. Also drei Smileys. Radikale Chaoten. Teufelchen. Im Zweifel Kommunismus. Vor Lachen, weinende Smiley. Skeptisch nach links schauende Smiley. Skeptisch nach links schauende Katze. Jetzt das Gegenprogramm. Junge Mitte. Echte Solidarität. Daumen hoch. Okay-Symbol. Cool-Symbol. Stabile Mitte. Okay-Zeichen, lächelnde Smiley, lächelnde Katze. Im Zweifel für demokratische und christliche Werte. Gefaltete Hände, zwinkernde Smiley. Also das ist die Ebene, auf der das Christentum hier so runtergebrochen wird. Also es geht gegen Linke schon, wo so die üblichen, was als links versifft wird, aus diesem Kampfbegriff so gezeichnet wird. Und das Männerbündische spielt dabei eben schon eine ganz große Rolle. Also satirisch wird es so auf die Spitze getrieben, dass ein Stecherwettbewerb ausgeschrieben wird, wobei es um die Anzahl der Geschlechtsverkehre geht. Je höher der in der Parteiebene ist oder die, desto mehr Punkte gibt es. Ja. Also das ist dann irgendwie so die Spitze der Satire und auch so dieses Männlichkeitskults, wobei die immer auf Praktikantenebene mitspielenden Frauen da auch mitmachen oder so, ja. Und trotzdem ist es eben sehr von diesen Jungmännern geprägt, dieses ganze Gedankengut. Ja, und weil die auch, Stichwort salonfähig, dem ganz seriösen Anstrich geben wollen, ja, wird ja gesagt, ja, wir sind ja eigentlich nicht rechts, es ist wichtig, auch in die Richtung hin offen zu sein, aber eigentlich sind wir ja sozial und christlich und überhaupt so, den allgemeinen Common Sense verkörpern die so, aber auf moderne Weise, also alles differenzierte Persönlichkeiten, darauf legen sie so ganz großen Wert. Und weil dazu auch ganz viel geheucheltes Mitgefühl gehört, tobt sich das dann an anderer Seite dann auch aus. Also bei jedem Anschlag muss man als Politiker ja erstmal Anteilnahme heucheln. Und wenn die dann über die Anschläge reden, weiden die sich dann ganz köstlich an der Art, wie die verschiedenen Anschläge, die sie dann in verschiedene Kulturen, asiatische Anschläge, europäische Anschläge, je nachdem so einteilen. Also das ist wirklich auf die Spitze getriebene Satire dann. Aber mit einer Grundlage eigentlich, die schon irgendwo überzeugend ist.
Ja. Also da ist offensichtlich in dem Buch, jedenfalls kommt es bei mir so an, das ist dann sehr fein gezeichnet, dieses Milieu, aus dem der Sebastian Kurz offensichtlich deutlich hervorerkennbar ist. Was mich interessieren würde, gibt es denn Gegenspieler in den Büchern? Also die dieser beschriebenen Entwicklung ich sage mal, einfach nur entgegenstehen oder entgegenarbeiten, und haben die vielleicht auch eine Gemütsverfassung, die optimistisch ist oder resigniert? Oder?
Also eine Gegenspielerin ist sicher die Ich-Erzählerin hier, also die ein anderes Programm hat, die sich in die junge Bosnierin verliebt, die auch die Eltern dieser Bosnierin, die Muslime sind, sehr gern hat.
Ist die denn nur Opfer oder kann die da tatsächlich irgendwie auch...
Also sie ist insofern aktiv, als sie sich für diese Liebe zu dieser Bosnierin entscheidet.
Und die lebt sie dann auch?
Und das wird offen gelassen, was da auf lange Sicht draus wird. Aber sie ritzen immerhin ihre Buchstaben in den Baum. Also es gibt ein Erinnerungs...
Was Bleibendes,
ganz genau. Und also das sind so Gegenfiguren. Und die Eltern sind eher so Mitläufer, wobei die Mutter ist Teil, das was bei dir die Jungmännerszene ist, ist hier am Land die Jägerszene. Ja, also da geht es sehr stark um Jagd, um Tiere schießen, um Alkohol trinken. Also es wird wahnsinnig viel gesoffen in dem Buch, ja. Schnaps und vor allem Schnaps, aber auch Bier und Wein.
Das wird wahrscheinlich ziemlich realistisch.
Es wird viel gekotzt, ja. Also
bei Hirschel wird gekokst. Da
Das Ganze spielt eben halt auch in einem Dorfwirtshaus, ja, wo auch der Pfarrer sitzt, ja, wo sie Karten spielen. Der Pfarrer nimmt nebenbei die Beichte ab. Also das ist der Performance-Ort. Das ist nimmer die Kirche, das ist schon am Abstieg, sondern das Wirtshaus. Und später ist es dann die nächste Entwicklung oder die Endentwicklung ist dann, dass es das Internet ist.
Also Viktor hört auf zu trinken. Und er schafft auch sein Smartphone ab. Und er zieht sich einfach total in
sich selbst. Ist das die Lösung?
Zurück. Und ich glaube, es ist nicht die Lösung. Während Caro insofern ein bisschen die Gegenspielerin ist, die ziehen ja auf dieses Dorf, weil sie dieses Haus erben von der Urli. Und sie immerhin versucht dann Bürgermeisterin zu werden, was nicht so schwer ist, weil es gibt nur sehr wenige Menschen in dem Dorf und niemand will Bürgermeister sein. Und also sie will, glaube ich, noch irgendwas rumreißen. Ja? Sie will so ein bisschen aktiv werden. Sie fängt ja dann auch im Schießsportzentrum an zu schießen, um für alles gewappnet zu sein. Es kommt auch zum Schuss, aber da erkläre ich euch jetzt, das will ich jetzt nicht spoilern, was da ist. Aber ich finde es eher erschreckend in dem Buch, ich meine auf 478 Seiten, wie wenig getan wird letztendlich. Ja. Also es ist eher ein, und auch Viktor selbst muss irgendwann mal erkennen, dass zum Beispiel diese Neoliberalisierung der Sozialdemokratie er eigentlich verpennt hat. Ja. Oder dieses, was dass eben eigentlich keine Partei mehr für die armen Leute oder für die Leute, die wenig verdienen oder ganz normal verdienen im Grunde, dass keine Partei mehr dafür gibt und auch die Sozialdemokratie nicht mehr dafür gibt und dass da eigentlich niemand was dagegen gemacht hat, am wenigsten er selbst.
Bei mir gibt es gar keine Antagonisten.
Ja, da hatte ich schon überlegt, ob dahin nicht die Literatur quasi der Gegenspieler ist, indem er dieses ganze Thema satirisch aufspießt.
Genau dem würde ich zustimmen.
Macht.
Also wenn es Antagonisten geben würde, würden die ja auch mit von der Satire betroffen sein. Also das mag auch an der Gattung liegen, aber vielleicht sagt es schon auch inhaltlich etwas aus, nämlich bei diesen ganzen stromlinienförmigen Figuren kann man sich auch nicht vorstellen, dass da jemand irgendwie dagegen aufsteht. Und der Zeitzeuge wird eigentlich nur bequatscht oder so. Ja, also da ist kein Widerstand irgendwie gegen diese Entwicklung. Nirgends.
Also ich hätte hier als letzte Frage noch, obwohl ich jetzt bei der allem, was ihr gesagt habt, die Frage wäre, ob das jetzt eigentlich österreichisch spezifisch war, was ihr gelesen habt, oder ob das eher was ist, was... Also auch von hier aus gesehen, also du hattest das vorhin mit Amerika auch verglichen, also wie
ich war ja
würde man das
vorher
einordnen?
In meinem Zitat, dass Viktor den Beginn der Weltkriege, wir haben die Weltkriege begonnen, dass das hört sich ja so deutsch an, ne? Ist ja eigentlich... Ja, weiß nicht genau.
Ja, das also, hat zumindest diese Vorstellung von Österreich als erstem Opfer des Faschismus genau. erstmal hinter sich gelassen.
Das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, dass man das sehr gut alles übertragen könnte. Ja. Und ich sehe jetzt das, was in meinem, bei Wir bleiben noch vorkommt, eigentlich sehe ich das wirklich genauso in Deutschland. Das könnte in Deutschland spielen, vielleicht bis auf die Tatsache, dass tatsächlich die Sozialisten und Sozialdemokraten in Wien, wenn man das rote Wien kennt, unheimlich viel gebracht haben, geleistet haben, tolle Sachen in
Gemeindebau.
Ja, so, genau. Das
war auch schon vor 100 Jahren.
Ja, ja, eben schon ewig. Da gibt es immerhin noch diese Relikte oder so, aber ansonsten könnte das alles genauso gut in Deutschland oder sonst wo in einem anderen Nachbarland.
Also bei mir ist ja auch so, die sehen sich durchaus nicht als Opfer der Deutschen, sondern die sind stolz drauf, dass sie alle dafür gestimmt haben. Mhm. Also sie sehen sich im Grunde genommen als Teil einer deutschnationalen völkischen Bewegung.
Ich kann dazu nur anfügen, ich war sehr überrascht, als ich bei Wikipedia gelesen habe, dass die FPÖ sich selber als deutschnational definiert und bestimmt. Also das ist ein
eben, und das kommt daher.
Ja. Aber findest du, das könntest, würdest du sagen, Bayern ist so grässlich wie Kärnten?
Günther Jauch würde jetzt sagen, die geben wir an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es in Ostfriesland oder so Gegenden gibt. Also ich meine, man braucht nicht immer die spitzen Zähne der Berge.
Also, ich meine, und zu dem Hirschl-Thema, die Sehnsucht von vielen Konservativen mit den Rechten zusammenzugehen, die bricht ja nicht nur in Österreich immer wieder hervor. Ja. Und mal wird die Brandmauer rhetorisch hochgehalten und mal wird sie ganz schnell abgebaut. Und man muss eigentlich in den Osten Deutschland gucken, da steht eigentlich wenig davon noch. Und da ist es auch absehbar, wie schnell irgendwie so das christlich-konservative ganz gern zusammengehen würde mit dem rechten Rand.
Ich frage mich, ob ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, nee, das ist total österreichisch hier. Aber jetzt sind wir einfach von der Realität in Deutschland auch immer eingeholt worden.
Ja, und auch bis hin zu Koalitionsverhandlungen und von denen man nur hoffen kann, dass auch wir am Österreich-Schicksal vorbeischrammen. Ja.
Jetzt bleibt mir nur noch anzufügen, dass unsere Diskussionszeit abgelaufen ist.
Schade.
Obwohl wir gerade warm werden, ich weiß. Aber könntet ihr zum Schluss nochmal bitte die Titel von euren Büchern nennen, die ihr besprochen habt, Ursula?
Ja, Julia Just, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Ein Romandebüt aus dem Jahr 2024. Bei Suhrkamp erschienen, hat 251 Seiten, kostet als gebundenes Buch 24 Euro, demnächst als Taschenbuch 14 Euro.
Und wir bleiben noch vom Autor Daniel Wisser, hat 478 Seiten, ist 2020 bei Luchterhand erschienen und gibt es jetzt auch schon als Taschenbuch für 12 Euro.
Salonfähig von Elias Hirschl, erschien zuerst bei Kollnay 2021 und jetzt bei BTB als Taschenbuch, hat 254 Seiten und kostet 13 Euro.
Vielen Dank. Das war die Sendung des lesewütigen Kaffeekränzchens bei Radio Dreieckland Freiburg. Vielleicht habt ihr sie aber auch bei einem anderen freien Radio gehört. Hier bei RDL wird die Sendung am Freitag um 11 Uhr wiederholt und ist noch 7 Tage in der RDL-Mediathek nachhörbar. Und die Buchbesprechungen finden sich in Kürze auf der RDL-Webseite. Die nächste Sendung des lesewütigen Kaffeekränzchens bei Radio Dreieckland könnt ihr dann am 10. April hören, wie immer um 16 Uhr. Bis dahin sagen wir Christoph, Birgit, Gerhard und Ursel aus dem Studio. Tschüss, bedanken uns bei Eva für die Technik und nochmals ganz herzlich für die Musik. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.